Ich finde, man sehnt sich mehr und mehr nach rotem Wein.
Ja, ich brauche da keine Jahreszeit für, nee. Jonas. Das Thema hatten wir schon mal.
Ja. Ich habe ja auch mit dir gelernt, also weil du ja predigst, Wein, Rotwein gut zu temperieren und auch den Mut zu haben, ihn mal runterzukühlen.
Ja, das macht auch einfach viel mehr Spaß, Freunde. Also wenn ihr das bis dato noch nicht gemacht habt, dann kann ich euch leider auch, könnt ihr auch hier abschalten.
Hält er sich eigentlich auch länger im Kühlschrank? Also stellst du die Rotweinflasche immer, wenn du sie angebrochen hast, immer in den Kühler?
Ja.
Also in einen Weinkühler, aber man kann ja auch einen Kühlschrank.
Klimaschrank, ja, selbstverständlich. Ja. Immer schön auf 8 Grad. Ja, also richtig fatal ist es. Ich habe letztens eine Flasche Rotwein angefangen und habe dann irgendwie, das war aber nicht so, weißt du, irgendwie hat er nicht so gezündet, der Wein. Und dann habe ich den Rest einfach auf der Küchentheke stehen gelassen und wollte ihn halt verkochen. Ne? Und dann mittags ab 2 Uhr ballert bei mir so derbe die Sonne rein.
Kaputt.
Und ich denke mir halt, das ist so krass, wenn die meisten Leute einfach ihren Rotwein nicht in den Kühlschrank stellen oder also gut verschlossen in den Kühlschrank stellen oder in den Weinklimaschrank stellen, weil nicht jeder hat ja einen Weinklimaschrank, dann steht der Wein da einfach auf der Küchenanrichte und die Sonne ballert da drauf und dann also kannst du gleich Glühwein draus machen. Also das ist also immer schön kühl wegstellen. Ja? Also nicht irgendwie da auf der Küchenanrichte stehen lassen.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Herzlich willkommen bei Cheers mit Lou.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und mir,
ich
Jonas.
Ich habe mich gerade gefragt, haben wir eigentlich schon mal eine Folge über Sizilien gemacht?
Nope. Italien haben wir beleuchtet und da war ein Teil Sizilien, aber so richtig spezifiziert in Sachen Sizilien.
Wer hat mich denn irgendjemand hat mich letztens nach Tipps für Sizilien gefragt?
Ja, aber du bist ja auch eine Sizilien-Spezialistin.
Ja, das stimmt natürlich.
Eine Sizilien-Liebhaberin.
Der Wein der Woche.
Im Glas haben wir heute den 2023er La Mera Rosé, ein Rosé von der wunderschönen Insel Sizilien. Mhm. Es gibt zwei sehr bekannte Rebsorten aus Sizilien. Einmal die weiße, das ist der Grillo, und dann gibt es den Nero d'Avola. Mhm. Und hier müsste, glaube ich, auch anteilig ein bisschen Nero d'Avola drin sein. Das ist die rote, kann man schon fast sagen, Inseltraube.
Also mitten im Herbst oder im Spätherbst erinnert das auf jeden Fall an, an den schönen Sommer, an warme Temperaturen und an viel, viel mehr.
Und Rosé hat... also ich finde auch, dass man Rosé auch durchaus im Herbst mal trinken kann. Das muss ja jetzt nicht irgendwie immer im Winter sein.
Ja, das ist einfach Mut zur Lücke.
Ja, auf jeden Fall.
Richtig so. Wir schenken euch heute in Cheers Alternativen. Darauf erstmal ein...
Ja, Cheers.
Cheerio.
Wird, glaube ich, eine ganz coole Folge, weil ich sage ja auch immer, nicht immer das Gleiche verkosten, nicht immer das Gleiche wählen, nicht immer das Gleiche bestellen, nicht immer das Gleiche trinken.
Ja.
Und darum geht's heute.
Genau, es gibt absolute Favoriten der Deutschen, was Rotwein-Rebsorten angeht. Spätburgunder zum Beispiel, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Syrah, Nebbiolo. Und du, liebe Lou, hast dir die Mühe gemacht und Alternativen rausgesucht, damit wir nicht immer, wie du sagst, das Gleiche trinken. Wir haben übrigens schon mal das Ganze mit Weißwein gemacht. Also du hast dich nach Alternativen umgeschaut. Folge 60 war das. Und haben euch damals auch eine Umfrage reingestellt, was ihr am liebsten trinkt. Also... was war euer Top of the Pops? Und das waren Silvaner und Riesling.
Echt?
Mhm.
Silvaner? Wirklich?
Ja.
Krass.
Und wir stellen euch natürlich auch heute wieder eine Umfrage rein. Bei Spotify findet ihr es unter der Folge. Jetzt geht's los mit Spätburgunder.
Ja, ich muss nur noch eine Anmerkung hier anbringen. Und zwar sind das ja Alternativen. Wie sich schlussendlich die Rebsorte im Glas präsentiert, hängt natürlich immer vom jeweiligen An- und Ausbau der Rebsorte ab und schlussendlich auch natürlich vom Handwerk der Weingüter.
Mhm.
Es sind im Grunde genommen Alternativvorschläge, die beispielsweise zum Beispiel bei Spätburgunder. Spätburgunder hat die und die Charakteristik, die werde ich dann gleich nochmal erklären und werde euch dann darauf hingebend Alternativen nennen, die eine ähnliche Stilistik aufweisen.
Ja. Let's go!
So. Also, nur damit das alles hier verstanden haben.
Pinot Noir.
Ja, Pinot Noir, beziehungsweise Spätburgunder. Also Spätburgunder bei uns in Deutschland. Pinot Noir heißt er in Frankreich. Pinot Nero zum Beispiel auch in Italien. Und Spätburgunder ist natürlich eine Rebsorte, also eine Diva, ist eine rote Rebsorte, die sehr divenhaft ist, also sehr pingelig, ist eine sehr pingelige Rebsorte und gehört auch einfach zu einer der edelsten und vielseitigsten Rebsorten, weil sie einfach sehr gut in der Lage ist, das jeweilige Terroir zu repräsentieren. Mhm. Es hat immer so eine ganz elegante, feine Frucht, es hat eine super schöne Säurestruktur, ein leichtes Gerbstoffgerüst. Es kommt natürlich auch da mal drauf an, wie ich die Rebsorte behandle. Ja, es gibt durchaus auch Spätburgunder, die sind ein bisschen kräftiger, aber durch die Bank weg eher elegant. Und dann typische Aromen sind eigentlich so so der Duft nach Himbeeren, Sauerkirschen, Hibiskusblüten. Manchmal hat man auch so ein bisschen so eine Erdigkeit dabei. Darüber haben wir gesprochen bei den Herbstgerichten.
Absolut. Du erinnerst dich, ja? Also der Geruch nach Pilzen, meinst du?
Ja, so Pilzen, vielleicht auch so ein bisschen nasses Laub. Und wird auf der ganzen Welt angebaut. Und für mich, also einige der elegantesten Exemplare stammen für mich aus dem Burgund, eh klar, also Frankreich, aus Kalifornien und Oregon, also USA. Und natürlich Deutschland. Also Deutschland macht großartige Spätburgunder. Ja. Und Alternative, also mein erster Alternativvorschlag zu Spätburgunder wäre Gamay.
Oh, da haben wir auch drüber gesprochen.
Beaujolais.
Genau, Beaujolais.
Ja.
Also Frankreich.
Stammt aus dem Beaujolais. Stammt aus Frankreich, richtig, bringt auch sehr leichte, eher fruchtbetonte Weine. Und ja, man hat auch so Aromen von roten Früchten, man hat aber auch so was leicht Florales. Und wenn man diese Eleganz beim Pinot Noir mag und auch diese schöne Frucht, dann ist man mit Gamay sehr gut beraten. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Alternative, mag ich sehr gerne.
Schreibe ich mir auf, Gamay.
Dann St. Laurent und Zweigelt, das sind so zwei Rebsorten aus Österreich. Muss man nicht mögen, also das ist so ein Hate-Lover-Thing, habe ich immer das Gefühl, aber auch sind auch zwei sehr, sehr gute Alternativen zu Spätburgunder. Also
warum Laurent, Hater-Lover-Thing?
Oh, also St. Laurent und auch Zweigelt wird in Österreich eigentlich immer so ein bisschen von den, insbesondere den Burgenländern, belächelt, weil die natürlich für den Blaufränkisch leben. Ja. Und ich glaube, darüber haben wir auch mal mit Willi gesprochen in der Österreich-Folge. Und ja, also, aber Zweigel und St. Laurent, da können schon richtig gute Weine draus entstehen. Und es gibt auch ganz, ganz tolle Weingüter in Österreich, die da Großartiges draus machen. Mhm. Und es ist für mich einfach eine sehr gute Alternative zum Spätburgunder.
Zweigelt hat doch auch so eine Würze, ne?
Ja, der St. Laurent eigentlich auch.
Ja?
Ja.
Beide.
Ja.
Beide Ösis.
Ja.
Kommen wir zum nächsten. Cabernet Sauvignon.
Cabernet Sauvignon ist eine der weltweit bekanntesten und meist angebauten Rebsorten. Also ich glaube, du kannst Cabernet Sauvignon sogar auf dem Autodach anpflanzen. Das Zeug wächst einfach überall. Also sehr kräftige, wirklich tanninreiche Weine, intensives Aroma, schwarze Johannisbeeren, Kirsche, grüne Paprika manchmal auch, Zedernholz, Tabak, kommt natürlich auch hier auf den Ausbau an. Ja. Und die bekanntesten Exemplare, hinter denen sich Cabernet Sauvignon versteckt, sind natürlich die Weine aus dem Bordeaux, linkes Ufer, ja, also aus Frankreich. Man findet die Rebsorte aber auch in Napa Valley. Also das ist eigentlich so das, also ja, man kann eigentlich schon sagen, weltweit gibt es zwei Weinanbauregionen bzw. Gebiete, die für Cabernet Sauvignon stehen. Einmal Bordeaux, linkes Ufer, wie gesagt, und dann auf jeden Fall das Napa Valley in Kalifornien. Mhm. Es wird aber auch sehr viel Cabernet Sauvignon in Chile angebaut. Wir hatten auch so einen Cabernet Sauvignon-Boom damals in Deutschland. Das war so richtig grüne Paprikasuppe, das konnte kein Mensch einfach saufen. Also ganz schlimm. Also Cabernet Sauvignon wirklich wird überall angebaut. Und so komisch die Rebsorte manchmal sein kann, komisch, ja, ist wirklich so. Also ich bin jetzt kein riesiger Cabernet Sauvignon-Fan, ist sie trotzdem verantwortlich für einige der größten Weine der Welt. Ja.
Aha.
Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Alternativen zu. Beispielsweise, weil wir eben über den La Mera Rosé hier gesprochen haben, ja, also von der Insel Sizilien, gibt ja die rote Rebsorte Nero d'Avola beispielsweise, die dort wächst und dort heimisch ist. Das ist eine sehr gute Alternative zu Cabernet Sauvignon, ist aber oft einfach ein bisschen zugänglicher bei einer ähnlichen Intensität, aber dann Malbec, ja, also die rote Traube Argentiniens, das ist auch eine super Alternative. Ich finde immer, dass Malbec aber so ein weicheres Gerbstoffgerüst hat und auch einfach ein bisschen schmeichelnder ist. Dann könnte man als Alternative auf jeden Fall auch noch den Monastrell nennen. Also in Spanien heißt er Monastrell, in Frankreich heißt er Mourvèdre. Ja, kräftiges Tanningerüst, oft so ein bisschen dieses Pfeffer in der Nase, Brombeere, Kakao. Und ich finde, Monastrell hat so einen sehr...
Wuchtiger?
Der ist nicht so... Also der ist ein sehr... Aus Monastrell entstehen sehr kräftige Rotweine, aber die haben auch immer so einen fleischigen Charakter. Also die haben so wirklich was Zupackendes, aber was angenehm Zupackendes. Mhm. Ja. Und dann auf jeden Fall auch der Lagrein. Also da kann man auch nochmal rüberhüpfen, nochmal nach Italien. Lagrein, die rote Rebsorte Südtirols.
Spannend.
Ja, finde ich, hat auch oft Ähnlichkeiten oder kann oft auch Ähnlichkeiten mit Cabernet Sauvignon haben. Kräftige Tanninstruktur auch hier so typischer Duft ist. So Veilchen, Brombeere, Pfeffer, schwarze Johannisbeere und extrem viel Kirsche. Und da gibt es natürlich auch von bis, genauso wie bei Cabernet Sauvignon. Es gibt halt Einstiegsexemplare, ne? Die kannst du auch so, das sind so Everyday-Dinger. Und es gibt halt eben extrem charakterstarke Weine aus der Rebsorte Lagrein. Also das ist, ja... Wie das halt immer so ist. Also man kann aus Rebsorten Alltagsweine machen, man kann aber auch große Weine daraus machen.
Aber ich merke, alle passend haben so eine ziemlich deftige, heftige, kräftige Tanninstruktur, ne?
Ja. Ja, mal ein bisschen weicher. Also zum Beispiel Malbec hat zwar eine kräftige Tanninstruktur, aber ist einfach ein bisschen weicher. Was mir auch noch eben eingefallen ist, weil wir letztens die Folge über Portugal gemacht haben, ist Mencia. Mencia heißt da in Spanien und Jaén in Portugal. Und erinnert sogar manchmal fast in der Nase so ein bisschen an Cabernet Franc, weil es oft so dieses aromatisch Grüne haben kann. Und gleichzeitig hat es Mencia aber auch so eine Saftigkeit. Also mag ich auch sehr, 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 sehr gerne.
Eigentlich eignet sich die Folge ja genau dazu, wozu du immer animierst, dass man vielleicht auch mal 1, 2, 3 Flaschen parallel aufzieht und mal probiert. Ne?
Also eine Themenweinprobe zu machen.
Ganz geil, ne? Ja. Also man sagt
same, same, but different könnte man die zum Beispiel nennen.
Ja, aber das heißt, man nimmt eine Flasche Cabernet Sauvignon und dann nimmt man noch 2 oder 3 Flaschen am besten von den Alternativen, die du eben vorgeschlagen hast. Spannend. Tempranillo.
Ja, Tempranillo hat ja tinte von Synonymen. Also ich Tinta del País, Aragonés, Tinto Fino, Sensibel, Tinta de Toro, Tinta Joris.
Ist ja die fetteste Rebsorte Spaniens, ne?
Ja, das ist die Nationaltraube Spaniens eigentlich und spielt natürlich die Hauptrolle im Rioja, aber halt eben auch im Ribera del Duero. Aber grundsätzlich kann man sagen, wird Tempranillo eigentlich in ganz Spanien angebaut. Und es ist ja einfach die wichtigste rote Rebsorte Spaniens. Hat auch eine kräftige Tanninstruktur, hat eine tiefdunkle Farbe. Die Gerbstoffstruktur von Tempranillo, die hat auch immer sowas, was Raues. Also was wirklich was Kratzbürstiges. Und deswegen wird Tempranillo halt auch eben oft im Barrique ausgebaut, also im Holzfass ausgebaut. Und ganz typisch, das habe ich nämlich auch erst vor Ort richtig wahrgenommen, ist, also sehr charakteristisch ist der Duft einfach nach Dill. Nach so getrockneten Dillspitzen im Tempranillo.
Okay.
Ja.
Okay.
Also das ist, finde ich, immer so ein Zeichen in der Blindverkostung, das könnte sich um Tempranillo handeln.
Bevor wir in die Alternativen einsteigen, ganz kurz die Info nochmal. Rioja haben wir eine großartige Folge gemacht. Könnt ihr nachhören. Folge 67.
Ja. Ach, siehst du wohl. Ja.
Jetzt, Alternative Nummer 1 zu Tempranillo.
Das ist ja eigentlich das Witzige. Könnt ihr euch ja dann in der Folge Rioja nochmal anhören. Man verbindet das Weinanbaugebiet Rioja eigentlich ja immer mit Tempranillo. Dabei gibt es ja noch weitere rote Rebsorten, die dort wachsen. Und es gibt eine ganz, ganz tolle Rebsorte, nämlich den Garnacha. Also im französischen Grenache. Und Garnacha ist für mich eine Rebsorte, die ich aktuell unfassbar gerne im Glas habe. Garnacha hat... Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, da kommt es tatsächlich nicht nur drauf an, wie der Wein an und ausgebaut wurde, sondern es kommt auch auf das Alter der Rebstöcke an. Und man hat einfach, wenn man so Rebstöcke hat, die so ein hohes Alter schon haben, finde ich, sind die daraus resultierenden Weine wesentlich feingliedriger, als wenn die noch so voll im Saft stehen. Und deswegen kannst du bei Garnacha sehr kräftige Exemplare erwischen, die dem Tempranillo sehr ähnlich sind. Du kannst aber auch einen Garnacha erwischen, der total soft in der Farbe ist und zwar auch Gerbstoff hat und Würze hat, aber der hat so diese Eleganz und diesen Trinkfluss und das ist den Garnacha, den ich liebe und den würde ich dann tatsächlich eher so bei Spätburgunder einordnen.
Okay.
Aber grundsätzlich, wenn die Reben im vollen Saft stehen, hast du sehr opulente, kräftige, echt krasse Weine aus der Rebsorte. Und Garnacha, jetzt mache ich ja fast eine Podcast-Folge über die Rebsorte, weil ich Garnacha so liebe.
Ein Lobeshymne.
Wächst auf der ganzen Welt, ist in Spanien beheimatet, wächst aber auch in Frankreich und vor allen Dingen auch in Südafrika. Kriegst du auch richtig nice Dinge. Also richtig, richtig gut.
Genug der Lobhudelei.
Ja, dann weitere Alternative zu Tempranillo ist wiederum der Cabernet Sauvignon. Also das ist ähnliche Stilistik. Ja.
Ja,
und Sangiovese.
Sangiovese?
Ja, Sangiovese, Hauptrebsorte in der Toskana, also Italien sind wir da. Und ja, hat auch kräftige Säure- und Tanninstruktur wie der Tempranillo. Ist aber oft, finde ich, eine Spur leichter und mitunter auch eleganter. Ja?
Genau.
Also auch so allein von der Farbe her. Kann aber trotzdem extrem kräftig sein. Ja.
Aber ich würde ihn auch so als Leihwein auch als leichter empfinden, wenn ich mich
das
erinnere.
Also deswegen hatte ich das zu Beginn nochmal gesagt. Es kommt wirklich immer darauf an, in welchem Bereich bewege ich mich. Also nicht Preisbereich, sondern grundsätzlich in welchem Qualitätslevel bewege ich mich. Und vor allen Dingen auch, wie wurde mit den Bären umgegangen? Wie war das Handling im Weinberg und wie war das Handling schlussendlich auch im Keller? Grundsätzlich ist es aber so, dass Sangiovese schon eine kräftige Säure- und Tanninstruktur hat. Viele kennen halt nur diese weich gewaschenen Exemplare, die man halt so früher beim Italiener, weißt du, so im Bastfläschchen da bekommen hat. Ja.
Wir kommen zu einer Rebsorte, über die wir auch schon mal eine Folge gemacht haben. Folge 19 war das. Shiraz, also Syrah.
Syrah, ja. Syrah in, bei uns, sage ich jetzt mal in der alten Welt, Shiraz eher so in der neuen Welt, insbesondere Australien. Ist einfach ein Synonym und steht aber auch für eine andere Stilistik. Ja, kräftige, würzige Weine, typisch so dunkle Beeren, Pfeffer, Schokolade, manchmal auch so ein bisschen Rauch. Ja, und besonders gute Exemplare von Syrah findet man natürlich an der Rhone, also Frankreich, aber halt eben auch im Barossa oder McLaren Vale in Australien. Und wenn er in Australien gewachsen ist, hat man oft auch ätherische Aromen in der Nase, die einen an Eukalyptus erinnern. Und das ist einfach da, damit zu begründen, dass da viel Eukalyptus wächst und die ätherischen Öle der Bäume legen sich einfach auf die Beerenschalen. Und deswegen kann man das wirklich in Blindverkostung auch rausriechen, rausschmecken.
Abgefahren. Ja, fancy. Jetzt bin ich mal gespannt bei den Alternativen zum Syrah.
Wenn man jetzt nicht so auf diese wuchtigen Übersee-Shiraz-Exemplare steht, sondern eher auf dieses elegante, feingliedrige aus Frankreich, dann ist Blaufränkisch eine hervorragende Alternative. Blaufränkisch in Blindverkostungen zu nageln, kann mitunter auch extrem schwierig sein und erinnert sehr oft an Syrah. Je nachdem kann Blaufränkisch einen auch an Cabernet Franc erinnern. Blaufränkisch kann einen aber auch an Nebbiolo erinnern. Und ganz typisch, das, was immer so ein Erkennungsmerkmal ist bei Blaufränkisch, ist so dieser Duft, finde ich, nach Flieder. Mhm. Flieder, Pfeffer aber auch, Brombeere, Heidelbeere. Mhm. Oft, je nach Ausbau, auch so ein bisschen Backgewürze oder Schokolade. Aber einfach Verwechslungsgefahr mit Nebbiolo, Syrah oder halt eben auch Cabernet Franc.
Gibt es noch andere Alternativen?
Alicante Boucher zum Beispiel oder Mourvèdre, also Monastrell.
In España Monastrell, ne?
In Monastrell, sí, sí.
Wir nehmen nochmal eine italienische Rebsorte, Nebbiolo.
Ja, Nebbiolo ist beheimatet im Piemont und ist mit Abstand eine der edelsten Rebsorten, die es für mich gibt. Also ich liebe Nebbiolo.
Warum bezeichnest du sie als edelste Rebsorte?
Weil Nebbiolo im Vergleich zum Beispiel mit Cabernet Sauvignon wesentlich besser in der Lage ist, die Herkunft zu transportieren. Mhm. Nebbiolo hat zwar auch ein sehr krass ausgeprägtes Säure- und Tanningerüst, aber anders, eleganter, nicht so ins Gesicht so, sondern schmeichelnder. Ja, ich glaube, es ist so anders elegant. Es ist nicht so plakativ elegant. Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Es ist auch, hat eine andere Farbe. Es ist heller. Und Nebbiolo hat halt auch diese Fähigkeit, richtig gut zu reifen. Und wenn du mal gereiften Nebbiolo im Glas hattest, das ist schon echt. Kommt natürlich auch drauf an, wer den gemacht hat, eh klar. Aber
krass.
Nebbiolo macht mir sehr viel Spaß, vor allen Dingen dann auch im gereiften Stadium.
Was für Aromen
und
hat der Nebbiolo?
Ja, vielleicht soll ich auch nochmal sagen, wo sich Nebbiolo hinter verbirgt. Also zum Beispiel Barolo, Rebsorte Nebbiolo. Barbaresco, Rebsorte Nebbiolo. Und das sind natürlich die zwei gehyptesten Weine Italiens. Also nicht nur Piemont, sondern halt eben Italiens und auch mit Sicherheit die teuersten. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was die Aromen angeht, typisch ist eigentlich so, es hat so oft so was Laubiges, auch so dieses Waldige. Mhm. Waldige, denke ich direkt an Dackel irgendwie. Rosen, vielleicht auch so ein bisschen Teer, Trüffel. Ja, aber brauchen, also Nebbiolo braucht auf jeden Fall Zeit, um so das volle Potenzial zu entwickeln. Ja. Also im jugendlichen Stadium fast eigentlich nicht trinkbar wegen dem Gerbstoffgerüst. Aber dann, wenn es gereift ist, sehr cool.
Es wird spannend. Du hast gesagt, eine der edelsten Rebsorten. Da hört man fast raus, dass es kaum Alternativen geben kann, oder?
Es gibt zwei Alternativen.
Jetzt bin ich gespannt.
Blaufränkisch? Wirklich?
Okay, wirklich?
Ja, es gibt Blaufränkisch. Der ist, also ich habe ja Blaufränkisch erst lieben gelernt mit Willi, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das zwar vorher immer mal wieder im Glas gehabt, aber ernsthaft, dass ich jetzt ernsthaft Blaufränkisch verkostet habe und auch so viel Blaufränkisch verkostet habe wie jetzt, nein, einfach nein. Und Blaufränkisch, guter Blaufränkisch kann so krass elegant sein, also
das heißt,
Kaliber.
Das heißt, das Lächeln von einigen Winzern, die Blaufränkisch machen, über Zweigelt, ist schon berechtigt.
Ja, und ja, in jedem Fall. Und vor allen Dingen auch gereifter Blaufränkisch. Ne?
Du, aber du hast zwei Alternativen gesagt.
Ja, eine andere Alternative ist der Xino Mavro.
Das ist Xino Griechenland. Mavro.
Griechenland ist eine griechische Rebsorte, wie man vielleicht
haben wir gerade eine tolle Folge gemacht, Folge 102, könnt ihr nochmal nachhören.
Auch kräftige, tanninreiche Weine. In der Nase hat man oft so was Tomatiges schon, auch so was Oliviges. Mhm. Und wird in Griechenland eigentlich so als der Barolo Griechenlands genannt. Also gute Weine aus Xino Mavro sagen viele, dass das so der Barolo Griechenlands ist. Und einfach eine gute Alternative.
Ich fasse nochmal zusammen, oder?
Yes.
Kompakt.
Kompakt.
Alternativen, zum Beispiel zum Spätburgunder. Gamay,
ja,
hast du gesagt. Dann Alternativen auch, kommen aus Österreich. St. Laurent kann man machen, Zweigelt.
Ja, und dann ist mir eben noch eingefallen, Portugieser. Auch so eine rote Rebsorte aus Deutschland. Es gibt nur noch sehr wenige Weingüter, die da irgendwie richtig cooles Zeug draus machen. Aber Portugieser kann man sich nur aufschreiben. Und ich hatte ja auch noch gesagt, Garnacha, je nachdem, was das für ein Rebbestand ist und wie das ausgebaut wurde. Kann auch auf dieser eleganten Seite sein.
Dann probiert mal aus. Statt Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Monastrell oder Lagrein.
Ja.
Und Alternativen zu Tempranillo sind Garnacha, Cabernet Sauvignon, hast du gesagt, und Sangiovese.
Ja.
Syrah, hast du erwähnt, blaufränkisch, absolut. Petit Serrat oder Alicante Boucher.
Ja, oder Monastrell zum Beispiel auch.
Stimmt, Monastrell hast du auch erwähnt. Und Möglichkeit, mal was anderes zu trinken außer Nebbiolo. Sind wir nach Griechenland gekommen zum Xino Mavro. Finde ich echt abgefahren.
Und blaufränkisch.
Und blaufränkisch. Ja. Wobei du extra auch gesagt hast, Xino Mavro, natürlich muss die Verfügbarkeit geklärt werden. Ja, da kommt man nicht so richtig gleich dran. Ja. Ich habe noch eine Hörerinnenfrage für dich von Katrin.
Die Frage der Woche.
Hat uns geschrieben über Instagram. Eine Möglichkeit, ihr könnt auch schreiben an cheers@edeka.de, wenn ihr Fragen an Lou habt. Kann der Back-in-Box-Beutel auch ohne Karton im Kühlschrank aufbewahrt werden? Also einfach so als labbrige.
Ja, und da war ich mir, bei der Frage war ich mir auch unsicher, weil
im Kühlschrank Licht ist, wenn man ihn aufmacht.
Ja, weil da Licht, richtig, weil da Licht ist. Und dann habe ich einfach gesagt, bevor ich da jetzt irgendeinen Quatsch verzapfe, frage ich doch nochmal meinen Professor von der Uni und habe nochmal den Professor Dr. Rainer Jung kontaktiert und ihm genau diese Frage geschickt. Und er hat gesagt, der Beutel kann entnommen werden, weil er lichtgeschützt im Kühlschrank liegt.
Ja, ist ja nur,
richtig, das Licht ist ja nur an. Und er sagte, gute Beutel sind im Normalfall auch metallisiert und dadurch kommt Licht gar nicht erst rein. Und er sagte, dass man eigentlich zu diesem Thema Weinfehler, Lichtgeschmack, darauf zielte, glaube ich, auch die Frage so ein bisschen ab, dass man da eigentlich nochmal eine separate Folge zu machen müsste. Ja.
Können wir mal drüber nachdenken, aber logischerweise, die meisten, die ihn entnehmen, machen das aus Platzgründen, ne?
Ja, ja, klar.
Gerade wenn er schon halb leer ist.
Richtig, ne? Nur ich hatte gedacht, kennst du diese, die hatten wir früher immer zu Hause, diesen Appelsaft im Karton?
Ja, logisch.
Und wenn du den rausnimmst.
Kenn ich immer noch, kaufe ich auf dem Markt manchmal.
Ja, wenn du den Beutel rausnimmst, ist der ja durchsichtig. Ja. Und deswegen war ich mir unsicher, aber Rainer hat natürlich recht, der Kühlschrank ist ja
Silber.
Eigentlich, ja, und der Kühlschrank ist, wie gesagt, ja auch eigentlich zu, dementsprechend kein Licht. Aber er sagt ja, wie gesagt, gute Beutel sind metallisiert und dadurch kommt ihr kein Licht an den Wein.
Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht.
Ja.
Ja, viele gute Alternativen zu großartigen Rotweinrebsorten.
Ich habe mich auch gerade selber nochmal inspirieren lassen. Ich war so, ach ja, das kannst du aber auch mal wieder machen, du.
Und ich will euch jetzt, Lou macht's ja immer, Mut machen, einfach mal nebst der Rotweinrebe, der Rebsorte, nicht nur die Flasche zu kaufen, sondern eben zwei, drei andere Alternativen und die mal gegeneinander zu drehen.
Ja, vor allem ist jetzt ja auch gerade einfach Steilvorlage. Also ihr müsst euch die Folge einfach nur anhören und durch die Dinger rausschreiben und dann kann es losgehen. Zu Hause ein kleines Prübchen.
Vielleicht schämt man sich auch, wenn dann Freunde bei einem sind, die machen einen Kühlschrank auf, stehen so vier Flaschen angebrochen.
Ach,
da drin und denken, was ist denn mit
man
dir los?
Ja, sag mal,
hör mal, muss ich mir Sorgen machen?
Nee, man muss ja auch einfach mal aufhören, irgendwie sich zu fürchten, was andere Menschen denken. Lebt doch einfach euer Leben, Kinder.
Weißt du, da muss man einen Punkt setzen. Wir können nur noch sagen, wir freuen uns über 5 Sterne und auf nächste Woche.
Tschüssi, bis nächste Woche.
Cheers.
Cheers.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Du willst dich gesünder ernähren, langfristig und ohne Jojo-Effekt abnehmen oder einfach mehr über die aktuellsten Foodtrends wissen? Dann bist du genau richtig bei uns. Ich bin Julia Rohrmoser und Co-Hostin von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam. Ja, und im Podcast bin ich offensichtlich nicht alleine. Mit Achim habe ich einen echten Ernährungsexperten an meiner Seite.
Ja, und gemeinsam erklären wir jeden Donnerstag alles, was du schon immer über gesunde Ernährung wissen wolltest. Ganz einfach zu verstehen, alltagstauglich, aber ganz ohne Verbote oder erhobenen Zeigefinger. Wir beantworten bei ISSO deine Fragen rund um Ernährung.
Brauche ich wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Was ist dran am Hype um Apfelessig? Ist Zucker wirklich so ungesund, wie alle behaupten? Und wie finde ich meine ganz persönliche Abnehmformel? Ihr habt die Fragen, ISSO die Antworten. Und auch mit fragwürdigen Trends und Halbwahrheiten räumen wir im Podcast auf. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Nicht unbedingt. Warum? Das hörst du bei uns.
Also, weg mit Verboten in deiner Ernährung und hin zu einem gesünderen und genussvolleren Leben. Hör einfach mal rein. Isso, der Ernährungspodcast mit mir, Achim Sam, jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.